Dadu Sangha, befreit von schlechtem materialistischem Umgang. Hatum, aufzugeben. Nautsate, versucht niemals. Buddha, einer, der den Herrn erkannt hat. Kirtyamananam, lobpreisend. Yashaha, Ruhm. Yasya, dessen. Sakre, nur einmal. Akanya, nur hörend. Rochanam, erfreuend. Tasmin, ihn. Nyastadiyaha, einer, der ihm seinen Geist dargebracht hat. Parataha, die Söhne Pritas. Saheran, können ertragen. Vidaham, Trennung. Katam, wie, Darshana, von Angesicht zu Angesicht. Darsha, berührend. Banglapa, sprechend. Shayana, schlafend. Asana, sitzend. Bojanahi, zusammenspeisend. Die Übersetzung. Ein intelligenter Mensch, der den höchsten Herrn in der Gemeinschaft reiner Gottgeweihten verstanden hat und von schlechter materialistischer Gemeinschaft frei geworden ist, kann niemals umhin, über den Ruhm des Herrn zu hören, selbst wenn er nur einmal davon gehört hat. Wie hätten dann Pandavas die Trennung von ihm ertragen können, da sie vertrauten persönlichen Umgang mit ihm hatten, da sie ihn von Angesicht zu Angesicht sahen, ihn berührten, mit ihm sprachen, in seiner Nähe schliefen, mit ihm zusammensaßen und mit ihm speisten. Erläuterung. Da die wesenseigene Stellung des Lebewesens darin besteht, einem Hören zu dienen, ist es gezwungen, dem Gebot der täuschenden materiellen Energie zu folgen und der Befriedigung seiner Sinne zu dienen. Es wird niemals müde, den Sinnen zu dienen, und falls dies doch einmal der Fall ist, zwingt die verblendende Energie es, unaufhörlich weiterzumachen, ohne dass es jemals zufrieden wird. Solches Streben nach Sinnenbefriedigung nimmt kein Ende und die bedingte Seele verstrickt sich in diesen Dienst ohne jede Hoffnung auf Befreiung. Befreiung wird nur durch die Gemeinschaft mit reinen Gottgeweihten möglich. Durch solchen Umgang wird die Seele allmählich auf die Stufe ihres transzendentalen Bewusstseins erhoben. Dann kann sie begreifen, dass es ihre ewige Aufgabe ist, dem Herrn Dienst darzubringen und nicht den verzerrten Sinn in Form von Lust, Zorn, Herrschaft, Sucht und so weiter. Materielle Gesellschaft, Freundschaft und Liebe sind nichts weiter als verschiedene Manifestationen der Lust. Haus, Heimat, Familie, Gesellschaft, Reichtum und alles dazugehörige sind Ursachen der Bindung an die materielle Welt, deren Begleiterscheinungen die dreifachen Leiden des Lebens sind. Wenn man mit rein Gottgeweihten zusammen ist und ergeben von ihnen hört, lässt die Anhaftung an materiellem Genuss nach und der Wunsch, über die transzendentalen Taten und Spiele des Herrn zu hören, gewinnt die Oberhand. Wenn solche Erzählungen auf die bedingte Seele erst einmal anziehend wirken, setzt sich diese Anziehungskraft wie Feuer im Schießpulver unaufhaltsam weiter fort. Tolles Bild. Wenn eine Anziehung zu Krishna vorhanden ist, die durch das Hören von Krishnas heiligen Namen gehört, von Krishnas transzendentalen Aktivitäten hervorgerufen ist, dann setzt sich diese Anziehung fort wie Feuer im Schießpulver. Uttama Schlocke, wie heißt denn das in Englisch? Kannst du mal. Fire in the Gunpowder, also tatsächlich. Ich dachte jetzt, was hat Krishna Chandra übersetzt oder sowas, obwohl man nicht genau weiß, ob das seine Deutung ist oder. Aber nee, das ist Fire in Gunpowder, unglaublich. Ja, schöne Formulierung. Es heißt, dass Hari, die Persönlichkeit Gottes, solch transzendentale Anziehung, nochmal anders betont. Es heißt, dass Hari, die Persönlichkeit Gottes, solch transzendentale Anziehungskraft besitzt, dass selbst diejenigen, die durch Selbsterkenntnis in sich selbst zufrieden und von aller materiellen Knechtschaft befreit sind, Geweihte des Herrn werden. Man kann daher leicht verstehen, welche Stellung die Pandavas inne gehabt haben müssen, da sie ja ständige Begleiter des Herrn waren. Sie konnten nicht einmal daran denken, von Sri Krishna getrennt zu sein, denn durch ihre ständige persönliche Verbindung war ihre Zuneigung zu ihm noch stärker. Der Trennungsschmerz der Pandavas war nicht geringer als der der Gopis in Vrindavan. Da der Herr jedoch absolut ist, besteht zwischen der Trennung von ihm und dem Zusammensein mit ihm kein Unterschied. Die Erinnerung an ihn, seine Gestalt, seine Eigenschaften, seinen Namen, seinen Ruhm, seine Spiele und so weiter, ist für den rein Gottgeweihten ebenfalls anziehend. Und zwar so sehr, dass er alle Formen, Eigenschaften, Namen, allen Ruhm und alles Tun in der materiellen Welt vergisst. Durch seine gereifte Gemeinschaft mit rein Gottgeweihten ist er nicht einmal für einen Augenblick vom Herrn getrennt. Namaum Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Samihiti Namine Namaste Sarasvate Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paskajare Sadarine Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Adhita Gadadhara Sivasadi Gaur Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Bhagavatam wird über die Anziehungskraft Krishnas gesprochen. Ich darf euch den Text noch einmal geschwind vorlesen. Wie ich meine, das hier so richtig hin. So. Ein intelligenter Mensch, der den höchsten Herrn in der Gemeinschaft reiner Gottgeweihter verstanden hat und von schlechter materialistischer Gemeinschaft frei geworden ist, kann niemals umhin über den Ruhm des Herrn zu hören, selbst wenn er nur einmal davon gehört hat. Wie hätten dann die Pandavas die Trennung von ihm ertragen können, da sie vertrauten persönlichen Umgang mit ihm hatten? da sie ihn von Angesicht zu Angesicht sahen, ihn berührten, mit ihm sprachen, in seiner Nähe schliefen, mit ihm zusammensaßen und mit ihm schweißten. Die Logik hier ist einfach zu durchschauen. Wenn es schon einem normalen Menschen schwerfällt, nicht mehr von Krishna zu hören, nachdem er das einmal getan hat, wie schwer muss es dann den Gefährten von Krishna fallen, in der Trennung von Krishna zu leben? Selbst ein intelligenter Mensch muss immer zu hören über Krishna und so durch das Hören mit Krishna zusammen sein. Wie muss es also jemandem gehen, der mit Krishna gesprochen hat, in seiner Nähe geschlafen hat, mit ihm zusammengesessen ist und gemeinsam mit ihm speiste? Der muss sich sicherlich in großer Trennung von Krishna befinden. Die Pandavas geben ein totales Beispiel dafür. In unserem Seminar am Samstag in Elm werden wir darüber sprechen, wie es den Pandavas ergangen ist, nachdem Krishna sie verlassen hat. Es war sehr, sehr schwierig für sie weiter zu existieren und ich glaube ein Jahr oder so anderthalb Jahre hielten sie es aus. Ja, eigentlich nicht. Als sie hörten, dass Krishna den Planeten verlassen hatte, von Arjuna, haben sie sich sofort auf eine Wanderung in den Himalaya gemacht, wo sie ebenfalls den Planeten verlassen haben. Zwei von unseren Devotees waren, oder nur fünf von unseren Devotees waren jetzt bei Badrinath gewesen und haben gesehen, da gibt es bei Badrinath ungefähr 5 Kilometer, 6 Kilometer aufwärts gibt es die Bhima-Brücke. Da sieht man, wie der Pandava Bhima einen riesen Felsblock genommen hat und über den Saraswati getan hat, wie eine gewaltige Brücke. Da kann man heute rübergehen. Und dann sind die Pandavas in den Himalaya gegangen. Von dort aus ungefähr nochmal 24 Kilometer gibt es den Ort, wo die Pandavas ihren Körper aufgegeben haben. Wenn man da hingeht, müsste man sich einen gefrierfesten Schlafsack mitnehmen und ein Zelt braucht man nicht, weil es da Höhlen gibt. Da kann man sich aufhalten. Und in diesem Ort, wo die Pandavas dann letztendlich hingingen. Sie hörten, Krishna hat den Planeten verlassen und dachten bei sich, ja, das ist so, genauso, als hätte die Seele den Körper verlassen. Jetzt können wir nicht mehr weiter existieren. Nun sind sie weitergegangen, sind sie einfach bergaufwärts gezogen, gen Norden und haben dann ihren Körper verlassen. Sie konnten da in der Trennung von Krishna nicht existieren. Es wird beschrieben, wenn Arjuna sich am Abend hinlegte, dann merkte er in der Nacht, Mensch, ich bin ja getrennt von Krishna, ich sehe ihn nicht. Wisst ihr, was er dann gemacht hat? Da hat er im Schlaf gechantet, Krishnas heiligen Namen. Deswegen heißt er Gudakesha. Gudakesha, er, der niemals schläft. Jetzt gucke ich mal ganz geschwind in meiner Zuhörerschaft. Im Augenblick seid ihr auch alle noch Gudakesha. Mal sehen, wie lange. So diese Eigenschaft hat Lord, haben die Devotees von Krishna gehabt. Trennung von Krishna war für sie undenkbar. Deswegen, wenn das mal auftrat, dann haben sie bald den Tod gefunden. Hare Krishna. Was? Dahin zu kommen. Liebe Devotees, dass wir so viel Anziehung zu Krishna empfinden, dass wir nicht mehr getrennt von Krishna sein können, das ist eigentlich das Ziel unserer Bewegung. diese Anziehung zu Krishna, die wird uns dann tatsächlich zu Krishna ziehen. So, um dort hinzukommen, oh, das ist ja sehr liebenswürdig. Sishigoni Tai Ki Jai Sri Bala Jagannath Baladev Subhadra Devi Ki Jai. Auf diese Stufe zu kommen, ist nicht sehr, sagen wir mal, ist nur möglich, wenn der Geist rein ist. Wenn der Geist unrein ist, können wir nicht angezogen sein zu Krishna, sondern werden zu unreinen Dingen angezogen werden. Wenn der Geist rein ist, dann sind wir schließlich nur noch zum ganz und gar reinen, zu Sri Krishna angezogen. Nur noch mal zu dieser Stufe zu kommen, ist sehr wichtig, dass die Devotees lernen, sich gegenseitig zu fördern und zu unterstützen. Das heißt, und hier möchte ich zu meinem Thema kommen, in diesem Zeitalter des Kali Yugas werden große Dinge nur durch Zusammenarbeit erreicht, nicht allein. Das trifft für weltliche Dinge, aber auch für spirituelle Vorhaben zu. Zum Beispiel, gestern sagte mir eine Mataji, ich bin ein Kshatriya, und da musste ich so in mich reinlachen, wie ich noch nie. Also es war ein wirkliches, humorvolles Hocherlebnis für mich. Die Kshatriyas der damaligen Zeit, im vorangegangenen Zeitalter, da gab es sogenannte Maharatis. Maharatis sind große Krieger. Ein Maharati konnte mit 10.000 Bewaffneten gleichzeitig kämpfen. Das war ein Kshatriya. Mit 10.000 Leuten. Könnt ihr euch das vorstellen? 10.000 Leute. Das ist so. Der sagt, kommt, römmelt und kämpfte dann mit denen. Im Kali Yuga gibt es nicht mehr solche Maharadis, solche Einzelkämpfer. Das gibt es nicht mehr. Kali Yuga müsste man kämpfen mit mehreren zusammen. Also müsste man in Kooperation kämpfen, um etwas auszurichten. Aber auch nicht nur in weltlichen, auch in spirituellen Dingen ist im Kali Yuga Kraft nur in der Zusammenarbeit zu finden. Zum Beispiel haben wir gehört, dass im Satya Yuga die spirituellen Listen wirklich hier eine Art Einzelkämpfer waren. Die lösten sich von der Gesellschaft und gingen dann zum Meditieren alleine in den Wald hinein. Ganz alleine. Aber und meditierten für, da werden von Zeitperioden genannt, die für uns heutzutage unvorstellbar sind. Also für lange, lange Jahre. Im Kali Yuga jedoch ist der Vorgang der Selbstverwirklichung nicht in der Einzelmeditation, wo ich alleine in den Wald gehe, sondern im Sankirtan, das heißt dem gemeinsamen Singen der heiligen Namen. Wir wollen gerne am Freitag um 17 Uhr ein solches Chant-Festival hier organisieren für die zu Ehren unserer Deities und zusammen mit den Devotees. Ihr seid ganz herzlich eingeladen, um das zu spüren. Also das waren zwei Beispiele, ein weltliches Beispiel und ein spirituelles Beispiel dafür, dass im Kali Yuga große Dinge in der Zusammenarbeit erreicht werden. In unserer Bewegung hat Srila Prabhupada deswegen gesagt, uns immer wieder aufgefordert, zusammenzuarbeiten. Als er den Planeten verließ, hatte er sich in seinem Sterbelager noch einmal aufgerichtet und gesagt, eure Liebe zu mir wird gezeigt werden, inwiefern ihr miteinander zusammenarbeitet. Er sah, es ist sehr wichtig, dass die Devotees zusammenkommen und zusammenarbeiten. glaube, es war in Eschlikon, wo ich auch darüber ganz kurz sprach, wie Prabhupada es gerne sagt, dass wir uns in großen Festivals versammelten, im Mayapur-Festival zum Beispiel. Und einmal kamen die Bodhis zu Srila Prabhupada und sagten: Prabhupada, es kostet so viel Geld, wenn wir all die amerikanischen Devotees nach Mayapur fliegen, das kostet uns $500,000. Das ist eine halbe Million, das ist wirklich viel. Prabhupada ließ das Argument jedoch nicht gelten, dass es teuer wäre, Gemeinschaft zu pflegen. Für ihn war es so wichtig, dass die Devotees Gemeinschaft pflegt miteinander, dass er dann sagte: Gut, wenn es darum geht zu sparen, dann esst halt nicht. Dann esst halt nicht. Dann spart man auch viel Geld. Aber natürlich muss man essen. Jeden Tag für 10 Frankies. Wenn man ein einfaches Leben führt, wenn man ein bisschen luxuriös und biolo aus dem Reformkostladen zu sich nimmt, vielleicht 12 Frankies, 50 Rappen. Also jeden Tag aufs Neue gibt man das aus. Wenn man das zusammenrechnet, was das für einen Betrag ergibt. Wir können nicht am Essen sparen. Wir müssen essen. Morgen, sei gebar. Ja, wir müssen essen. So, genauso wichtig ist es auch, Gemeinschaft zu pflegen aus Prabhupadas Sicht. Er sagte: Ihr müsst kommen zum Mayapur Festival und gemeinschaftlich den heiligen Namen des Herrn chanten. So wichtig wie das Essen. Kann man nicht sparen. 500.000 Dollars, kein Problem, muss ausgegeben werden, damit diese Funktion erfüllt wird, nämlich dass man gemeinsam ist. Doch gerade das, was nötig ist, ist im Kali Yuga schwierig. Gemeinschaft zu pflegen ist nötig, aber sehr, sehr schwierig im Kali-Yuga, wie ihr es bestimmt schon selber gemerkt habt. Auf der weltlichen Ebene, ich weiß, nach dem Zweiten Weltkrieg hatten sich die Nationen zusammengeschlossen in einer Organisation, die heißt die UN oder United Nations. Die haben auch den Hauptsitz in Genf. Und dieser Zusammenschluss war einzig und allein dazu gemacht worden, dass man nie wieder die Schrecken eines Weltkrieges erleben müsste. Oder die Schrecken des Krieges erleben müsste. Die haben wirklich gesagt: Wir nehmen das jetzt zusammen an. Wir gehen das an und vermeiden es, dass Krieg geschieht. Heutzutage gibt es genau 43 Kriege auf der Welt. Der Pataka Maharaj hat gezählt. Und jetzt noch ein neun, wo die Amis da dieses Wüstenvolk angreifen. So, ja, es ist nicht geglückt, wirklich den Krieg zu bannen, weil die Mut oder die Schwingung im Kali-Yuga so intensiv Leute auseinandertreibt. Ich habe mir sagen lassen, in Amerika werden 71% der Ehen nach 3 Jahren schon geschieden. 71% ist ganz schön viel. Das ist nicht 50%, das ist nicht 60%, das ist noch mehr. 71%. Weil die Energie, Leute auseinanderzubringen im Kali-Yuga, so stark ist. Ist wirklich stark. Auch in einer spirituellen Bewegung ist es nicht einfach, gemeinsam zu sein und gemeinschaftlich etwas zu unternehmen. Denn Prabhupada sagte einmal: wenn Krishna dir in ein Ohr eine Idee gibt, gibt Maya dir in das andere Ohr eine andere Idee. Kennt ihr das? zwei Stimmen, ach, wohnen in meiner Brust. Die eine macht der anderen Frust. Das ist eine freie Übersetzung, eine freie Interpretation von Goethe. Das ist leider eine Tatsache. Wir sind sehr unglückselig dran im Kali Yuga. Die Schwierigkeit ist, wenn man zusammenarbeiten möchte, dass jeder von uns ein starkes Ego hat und das Ego ganz schwierige Gemeinschaft, also Leute mit sich bringt, und dann ist es eben sehr, sehr schwierig, was zusammen zu machen. Es gibt in den vedischen Schriften, aber in Indien eine kleine Geschichte, wie Menschen, die ein starkes Geltungsbedürfnis haben, also das ist eines der Gefährten des falschen Egos, diese Pratishta, wie sie sehr Schwierigkeiten haben, miteinander irgendwie friedlich auszukommen. Es gab dann mal so einen Mann, ein sehr armer Mann, der in einen Wald ging und im Wald einen Geist antraf. Und dieser Geist sagte ihm: Ich werde dir all deine Wünsche erfüllen können. Keine Schwierigkeit. Super, sagte der arme Mann. Er ging gleich drauf an: Darf ich dir meine Wünsche äußern? Ja. Es gibt nur eine kleine Sache, sagte der Geist. Dein Nachbar wird doppelt so viel bekommen. Und der Mann hat das überhört und ging also, sagte zu dem Waldschrat oder Waldgeist: Mein lieber Waldgeist, kannst du bitte so gut sein? Ja, was wünsche ich mir? Ja, richtig. Mein Haus auf. Ich habe jetzt ein einfaches, einstöckiges Haus. Kannst du bitte ein zweistöckiges Haus daraus machen? Kein Problem, sagte der Waldschrat. Als der Mann zurückging, sah er tatsächlich in seinem Dorf, dort, wo das eine einstöckige Haus gestanden hatte, ein zweistöckiges Haus stehen. Als er dann aber aus dem Wohnzimmer, war es glaube ich, herausschaute und dorthin sah, wo sein Nachbar seine Hütte hatte, sah, dass sein Nachbar ein vierstöckiges Haus hatte. Er war total durcheinander gerüttelt. Der Neid toste in ihm. Er wollte den Nachbarn übertrumpfen, besser dran sein. Er hatte ein Geldbedürfnis und ging also sofort zum Waldgeist zurück und sagte: Mein lieber Waldgeist, Folgendes. Also, in einem vierstöckigen Haus kann man sich so schlecht entfalten. Man braucht ein bisschen Platz und ein bisschen eine Kunststube und eine Vorratskammer und eine Essstube und so. Ich brauche schon ein achtstöckiges Haus. Der Geist sagte: Gerne, geh zurück und du wirst ein achtstöckiges Haus finden, dort wo deine Hütte gestanden ist. Er kam also zurück und als er dann fühlte sich wirklich wohl und als er dann ging den kurz auf Klo und als er dann so aus dem Badezimmerfenster schaute, bemerkte er, dass dort, wo das Haus seines Nachbarns gestanden hatte, jetzt sondern ein 16-stöckiges Hochhaus mitten im Wald im Dorf. Jetzt sah der Mann, woran er war. Er sah das Prinzip. Und er ging also eine Woche lang bedruckst durchs Dorf. Dann hatte er die Idee. Hare Krishna. Er ging zum Waldgeist zurück und sagte: Mein lieber Waldgeist, mit zwei Augen kann man so schlecht sehen. Kannst du mir ein Auge wirklich entfernen? Patsch machte es. Und der Mann hatte nur noch ein Auge. Aber das tat sehr weh, weil ja kein Betäubungsmittel verabreicht worden. Er ging sofort hin, das blutige Auge hielt er sich zu, wie ich hier, und schaute sich nach seinem Nachbarn um mit einem Auge. Manchmal sah er doppelt, aber dann sah er den Nachbarn und er war glücklich. Er sah, dass der Nachbarn zwei blinde Augen hat. Sein Ziel war erreicht. Hare Krishna. Das ist die Situation von Missgunst. Wenn wir missgunstig sind auf die Devotees, wenn wir unser falsches Ego durchsetzen wollen bei den Devotees, diejenigen, die letztendlich die Leidtragenden sind, sind wir selber. Es ist in unserem Interesse, zusammenzuarbeiten. Es ist wirklich in unserem Interesse. Wenn wir aufgrund Ego oder diesen Schwierigkeiten, die wir miteinander haben, die meistens eigene Schwierigkeiten sind, die wir im Herzen haben, nicht zusammenarbeiten wollen, werden wir uns schaden und auch der Bewegung schaden. Und das ist das Ergebnis, das ist diese Geschichte. Wie nun soll es möglich sein für Menschen im Kali-Yuga, die nicht sehr qualifiziert sind, wirklich zusammenzuarbeiten in einer spirituellen Bewegung? Eins ist klar, es wird nicht durch eine materielle Formel geschehen. Arbeitet zusammen, es ist gut für die Bewegung. Wie sollen Leute, die in einer Ehe sind und merken, oh, wir sind so verschieden und wir sind jeder für uns gesehen ein kleines Universum, zusammenarbeiten können. Das wird auch nicht durch eine materielle Formel geschehen. Lord Chaitanya sagt, dass die Wünsche nach Prestige und nach eigenem Gewinn und nach der Ego-Aufbauung so stark sind, dass eine spirituelle Formel herkommen muss. Diese spirituelle Formel nennt Lord Chaitanya, sagt, Trinada Pisunichena Taro Iva Sahishnuda. Man muss demütiger werden als das Stroh in der Gasse. Bereit, anderen Ehre zu erweisen und auch ein bisschen Duldsamkeit entwickeln miteinander. Letztendlich ist es gut, wenn man in der Lage ist, sich als Diener der Diener Krishnas sehen zu können. Dass man versteht, wie die Devotees Krishnas sind, sicherlich nicht immer nur ganz einfache Persönlichkeiten, sondern bringen ihre eigene Geschichte mit sich, aber man versucht sich als Diener der Devotees zu sehen. Was kann ich für dich tun? Wie kann ich dir helfen? Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur hatte einmal gesagt, du wirst von Krishna an dem Tag befreit werden vom materiellen Dasein, wo du frei bist von dem Wunsch nach Prestige. Hare Krishna. Soll ich nochmal wiederholen? Du wirst von Krishna befreit werden vom materiellen Dasein an dem Tag, wo du frei bist von dem Wunsch nach Prestige, nach eigenem Ansehen. Ein Devotee, der diese Freiheit hat, kann sicherlich besser zusammenarbeiten als jemand, der immer gut dastehen möchte und vom falschen Stolz geplagt ist. Eine gute Hilfestellung für Devotees, die sich mit dem Gedanken tragen, die Zusammenarbeit unter den Devotees zu fördern und die einfach sagen, die zu sich sagen, ja, ich mache nicht die Reaktion, die so viele Menschen machen, die einfach, wenn etwas nicht gelingt, weglaufen und sich in die Einsamkeit zurückziehen. Für solche Devotees, die also bereit sind, diese starke Tapasya der Zusammenarbeit zu machen und selber vom Stolz frei zu werden und selber vom Prestigedenken frei zu werden. Diese Devotees können große Hoffnung und großen Mut ziehen in einer einfachen Meditation. Sie sollten sich überlegen, was wird Krishna zufriedenstellen? Lass uns doch mal so überlegen. Ich kann in diesem Leben alles Mögliche tun. Ich kann eine E-Gitarre spielen. Ich habe mal so ein Gedicht versucht zu schreiben. Man könnte eine E-Gitarre spielen. Man könnte managen lernen. Man könnte Sprachexperte werden. Man kann Tempelpräsidenten werden. Man kann Sannyas werden und ein Guru werden. Es gibt unglaubliche Entwicklungsmöglichkeiten. Was kann man auch? Ein Computerprogrammer werden. Man kann ein Webpage-Designer werden. Man kann ein Familienvater werden. Ich lasse mich ein bisschen von euch inspirieren. Ein Künstler kann man werden. Es gibt verschiedene Möglichkeiten. Aber was nützt das alles, wenn man nicht Krishna zufriedenstellt? Oder wenn ich mir mein Leben mal so betrachte, ich kann schön singen, also das habe ich mir inzwischen abgeschminkt, das wird nichts mehr in diesem Leben. Aber ich könnte die ganze Welt bereisen, im Namen von Predigen alles kennenlernen. Machu Picchu war ich auch noch nicht und so weiter. Und man könnte überall hingehen. Aber wenn Krishna nicht zufrieden ist mit dem, was ich tue, was nützt das denn? Ist es nicht so, wenn man mal das so diesen Maßstab mal an sein Leben ranbringt? Könnte was studieren oder... Aber wenn Krishna nicht zufrieden ist, André, was nützt das alles? Dann hat man umsonst gelebt. Dieses Leben ist dazu bestimmt, Krishna zufriedenzustellen. Man könnte so viele Sachen machen. Ist es nicht, Bernd? Da sind tausende von... Also, ich weiß nicht, wenn ich bräuchte mich nur anzustechen mit so einem Pike und das würde alles rauslaufen. Tausend kreative Ideen, was man tun könnte im Leben. Aber wenn Krishna nicht zufriedengestellt ist, was nützt es denn? So mit dieser Logik ist es doch einfach, sich sozusagen vorzunehmen. Ich will einfach sehen, was Krishna zufriedenstellt. Und es ist tatsächlich so, eine Bewegung zu haben, eine internationale Bewegung, die versucht, irgendwie der Menschheit Gutes zu erweisen. Durch Prasadam, durch Literatur, durch Sonntagsfeste und so weiter. Da stellt Krishna zufrieden. Und deswegen möchte ich euch inspirieren, an dieser Entsagung teilzunehmen, zusammenzuarbeiten. Warum ist das so eine Entsagung? Die Entsagung ist, weil wir alle unser Kali-Yuga-Ego haben. Wir sind nicht sehr qualifiziert, aber wir haben Riesen-Ego. Das ist unsere Spezialität im Kali-Yuga. Wisst ihr, wie man in Indien Diamanten schleift? Das jetzt mit dem Ego zu tun, bitteschön. Weil Diamanten haben so Spitzen, wie das Ego auch. Und die Diamanten, bei uns im Westen nimmt man sie und tut sie an so eine Diamantenschleiferei ranbringen. Aber in Indien geht das wesentlich preiswerter. Man braucht letztendlich auch einen Schleifstein und einen Schleifer. Aber vorher, zur Vorbereitung, tut man all die Rohdiamanten in so ein Säckchen rein und trägt das Säckchen bei sich. Und einfach dadurch, dass sie alle im Säckchen sind, reiben sie sich so ein bisschen die Kanten ab. Versteht ihr? Wenn die einfach so zusammen sind und dann rumpelt man und springt man mal hoch und dann reibt das wieder an. Das passiert auch in einer Tempelgemeinschaft. Hare Krishna. Man ist zusammen, das ist so das Säckchen, das die Tempelgemeinschaft oder irgendeine Gemeinschaft, auch eine Ehegemeinschaft ist schon, oder eine Familie, da reibt man ja auch an sich. Ne? Und das ist, wie das wie das geschieht. Nun, viele von uns haben so zarte Herzen, dass, oder anders ausgedrückt, nicht so schmeichelhaft, so große Egos, dass sie einfach sagen, nee, das ist mir too much, dieser Vorgang. Aber dann bleibt man mit seinem Ego alleine und hat einfach nicht diese menschliche Lebensform zu dem genutzt, was nötig ist. Hat sich nicht purifiziert. Nun, es gibt jedoch, nachdem ich das gesagt habe, es gibt jedoch Möglichkeiten zur Zusammenarbeit, die unterschiedlicher Art sind. Es ist nicht unbedingt nötig, dass um Krishna bewusst zu werden oder um diesen Vorgang zu machen, dass man, wie soll ich mich ausdrücken, alle in dem gleichen Gebäude lebt. Gerade für Grihasthas ist es natürlich ja eine Wohnung im Außen, um irgendwo zu haben, wo es halt passt mit den Lebensumständen. Aber auch für Grihasthas ist es sehr, sehr wichtig, zusammenzuarbeiten mit Devotees in spirituellen Projekten. Mir fällt hierzu der Bombay-Tempel ein, die eine Congregation haben von 2000 Grihasthas. 2000. Nicht 200, sondern 2000. 10 mal 2000. Nee, 10 mal 200. Wenn sich das so klar macht. Und da ist es gut, wenn und die Devotees kommen alle und nehmen teil, auf ihre Weise, haben unter sich Treffen, wo sie sich begegnen und sich gegenseitig unterstützen in ihrem spirituellen Leben und so weiter. Damit Gemeinschaft oder Zusammenarbeit beruht eigentlich auf einem ethischen Prinzip, das heißt, die Devotees sind wertvolle Menschen. Lord Chaitanya Mahaprabhu hat einmal gesagt, jeder Devotee, den sieht er wertvoller an als aller Reichtum im Universum. Das liegt daran, dass ein Devotee den Entschluss gefasst hat, Krishna zu dienen auf irgendeine Art und Weise und wohl jetzt noch eine bedingte Persönlichkeit mit sich bringt, aber dadurch, dass er Krishna ernsthaft dient, ist er eine für Krishna wertvoller als der ganze Reichtum des Universums. Hare Krishna. Gut, liebe Devotees, das war meine Lecture über das Thema Zusammenarbeit. Ich hoffe, dass ich euch geistig erreichen konnte. Bitte seid mir nicht böse, wenn ihr eine gewisse Müdigkeit seht in eurem Vortragsgebenden. Der Herbst kommt einfach, Herbstmüdigkeit und Frühjahrsmüdigkeit, Sommermüdigkeit und Wintermüdigkeit. Das Kali Yuga ist einfach so ein müder Einfluss ist da. Hare Krishna. Habt ihr irgendwelche Fragen zu den Themen? Mark. Ja. Ja. Ja, da habe ich viel drüber nachgedacht. Ich darf Marks Frage noch einmal wiederholen, weil ich glaube, dass sie sehr relevant ist für uns. Wie sollte man Gemeinschaft pflegen mit Devotees, wo man merkt, dass die Gegensätze sehr, sehr stark sind? Man merkt vielleicht, dass wenn man, ich will das auch noch weiter formulieren, wenn man mit solchen Devotees Gemeinschaft pflegt, klappt es meistens nicht so gut, die Zusammenarbeit, die Kommunikation klappt nicht so gut oder das Verständnis klappt nicht so gut und so weiter. Es hat ja sehr praktische Gründe. Was meinst du dazu, Karl Lunaschen? Das ist, glaube ich, eine wichtige Frage. Oder auch Murli, ich würde mich gerne an die älteren Devotees wenden. Was habt ihr für Ideen zu dieser Frage? Ich will euch jetzt nicht, manchmal, wenn man in der Lecture so eine Frage kriegt, fühlt man sich über, ach, könnte ich da bitte drüber noch nachdenken oder so. Also das, wenn es euch nicht angenehm ist, antworten in diesem Forum, braucht ihr nicht. Aber ich würde gerne so ein bisschen hören von älteren Devotees. Die jüngeren Devotees sagen, kein Problem, das geht irgendwie. Aber wir Älteren wissen, ich weiß auch, dass das sehr, sehr schwierig ist, diese Frage. Hast du da was?
Ich brauche einen sehr respektvollen Umgang.
Ja. Es braucht einen sehr respektvollen Umgang untereinander. Kann man das machen? Ist ein schwieriges Thema. Ich bin zu folgender Meinung gekommen. Jetzt kommt eine persönliche Antwort. Es muss ja auch mal erlaubt sein. Also, so wollte ich das nicht formulieren. Man erwartet vom Vortragsgebenden, dass er eine schastrische Antwort gibt. Wir setzen ihn ja auf diesen Sitz, nicht damit er sich ordentlich ausruhen kann, sondern damit er seine Aufgabe gut tut und möglichst aus den Schriften uns etwas spricht. Und ich habe mich bemüht, das zu tun. Ich möchte jetzt auch gerne etwas zusammen. Krishna verherrlicht im Morgenprogramm. Kirtan zum Beispiel. Oder Sankirtan macht. Ich meine jetzt Harinam Sankirtan, dass wir rausgehen. Und zu diesem Zeitpunkt ist es bestimmt möglich, dass alle Devotees zusammenkommen, weil sie sich bei diesen Aktivitäten sehr. Ist Krishna so gegenwärtig, oder sagen wir mal so, Krishna ist so im Vordergrund, wenn man zum Beispiel gemeinsam singt oder gemeinsam hört über Krishna. Doch ich denke auch inzwischen aus der Erfahrung, dass außerhalb dieser Foren, sagen wir, die zweite Lösung gemacht werden soll, dass wir können zusammenarbeiten, wenn wir respektvoll miteinander umgehen. Aber auch hier gibt es Bereiche, wo es nicht so einfach geht. Zum Beispiel, wenn ich in einer Sankirtan-Party bin, ich kann mich noch erinnern, das ist wichtig, dass es einfach ein Team ist. Da muss man wissen, der jetzt fährt, der wird auch fahren und wird auch da sein und so weiter. Und man ist im engen Raum und es ist so und so nicht einfach, die ganze Zeit diesen bedingten Seelen, ich will mal fast sagen, auch ihnen die Stirn zu bieten, also nicht von der materiellen Atmosphäre überwältigt zu werden. Und dann muss man wenigstens im Van Ruhe haben und einigermaßen einen Zufluchtsort haben. Das ist ja auch bei Preaching-Partys nötig, dass die Devotees einfach zusammenarbeiten können, dass das passt, dass das geschmiert ist. Auch in Ehesituationen. Man sollte sehen, dass die kompatibel sind, die Ehepartner. Wenn jetzt die Ehepartner von vornherein so unterschiedlich und gegensätzlich sind, wird es wahrscheinlich nicht so gut möglich sein, dass die sich dort selbst verwirklichen können. Deswegen gibt es ja diese astrologische Berechnung der Kompatibilität. Oder wie ist das Wort? Ja, Kompatibilität oder so. Gibt es auch bei Computern Kompatibilität oder wie das Wort ist. Komisch, ich kann das jetzt nicht auswendig, das Wort. Also da, und das sollte man auch respektieren. Wenn es bestimmte, die, ich bin auch der Meinung, in der Guru-Disciple-Relationship ist es nötig, dass dort ein Verständnis, ein gegenseitiges Verständnis da ist. Denn sonst werden Inhalte nicht so gut vermittelt werden können. Sollte also, wenn man einen spirituellen Meister auswählt, sollte man sich so einen wählen, von dem es leicht ist zu lernen, wo es einfacher fällt, das zu verstehen, was er vermitteln möchte und so weiter. Und das ist sehr wichtig, diese Kompatibilität. Sag doch mal das Wort, das ist so ein modernes. Kompatibilität. Das muss passen, so deutsch gesagt. Ne? Kompatibilität. Was für ein Wort. Kompatibilität. Ihr merkt, ich bin nicht sehr mit dem Computer verwandt. Ja, also, und die Bodhis sollten auch verstehen, dass diese Kompatibilität, dieses Zusammenpassen, könnte man sagen, sehr, sehr wichtig ist. Sonst wird es zu schwierig sein. Weil man so, das Zeitalter des Kali Yuga ist schon schwierig genug. Warum soll man sich größere Schwierigkeiten machen und anderen? Das heißt aber nicht, dass also es wird wohl natürlich sein, dass die Bodhis sich, wenn es um die Zusammenarbeit geht, in Gruppen finden, in denen es einfacher ist. Aber dieses rein menschliche Phänomen oder menschliche Sache sollte nicht dafür sorgen, dass man auf andere Devotees herunterschaut und so, wie es im materiellen Leben ist, Gruppen bildet, wo man wo man sich selber über andere stellen möchte und wo man selber, sagen wir mal, seine Gruppe als besser betrachtet als die eines anderen und so. Das ist leider, kann eine Bewegung zerstören. Wenn ich also persönlich der Meinung bin, dass es ganz natürlich ist, dass wir enger zusammenarbeiten mit Devotees, die uns verstehen und die wir auch verstehen können, sollten wir auf alle Fälle uns bemühen, dass unser Herz niemals verengt wird und wir dann im Namen von Zusammenarbeit Vaishnava Aparadas heranzüchten, dass wir auf Devotees herabsehen, uns herablassend über sie äußern, mit denen wir nicht zusammenarbeiten können. Das ist eine große Gefahr. Diese Gefahr ist genauso groß, wie wenn du mit Leuten zusammensitzt, mit denen du nicht, wo kein Austausch richtig möglich ist, und ihr euch dann vielleicht missgünstig entgegen, also anfunkt, oder wie sagt man das so, anreibt, ne? Gerade für uns wird es sehr wichtig sein, immer wieder diese gemeinsamen Foren aufzusuchen. Deswegen sagte Prabhupada, es ist so wichtig, dass die Devotees gemeinsam an spirituellen Programmen teilnehmen, nicht? Wo auf dieser Ebene, diese spirituelle Ebene, eine Zusammenarbeit möglich ist. Das ist meine private Meinung. Ich war vorher ein Idealist, ehrlich gesagt. Und habe gedacht, da kann man nicht drauf Rücksicht nehmen. Aber ich habe gemerkt, dass es rein praktisch sehr schwierig ist, mit etwas zu. Wenn es einfacher geht, warum denn nicht einfacher? Aber eben nicht heruntergucken auf andere Menschen und sie auch zu fördern in dem Rahmen, wo es möglich ist. Das war jetzt eine subjektive Antwort. Ich könnte mir vorstellen, dass andere Devotees eine andere und vielleicht auch reifere Antwort geben als ich. Aber du hast mich ja persönlich gefragt und ich habe darauf eine persönliche Antwort gegeben. Es ist gut, noch anderen diese Frage zu stellen und sich so dann aus den Antworten auch. Noch irgendwelche Fragen? Krishna Nandini.
Ich rede von mir, ich sage,
könnte Respekt nicht ein Hindernis sein, um sich gegenseitig zu helfen? Denn ich erfahre, dass ich als älterer Devotee gar nicht immer auf das hingewiesen werde, was eigentlich leicht wäre für mich zu korrigieren. Wertschätzung und Respekt sind ganz, ganz wichtige Voraussetzungen für einen reifen für Kommunikation. Das heißt ja nicht, dass man dass man den anderen da nicht darauf hinweisen kann, was er verkehrt macht. Ich denke auch, also wir denken immer, wenn sagen wir mal, wenn Respekt nicht mehr da ist, dann kann es eine wertvolle persönliche Kommunikation geben. Das ist falsch. Respekt ist ganz wichtig für die Kommunikation. Ich weiß aber, was du meinst. Das ist nicht, wovon du sprichst. Du meinst diesen Respekt, der einen den Mund schließt. Nicht? Ja. Das ist was anderes. Diese Wertschätzung für den anderen. Also, ich erinnere mich jetzt an Prabhupads drei Kategorien, wenn Prabhupada einmal zornig wurde. Wenn Prabhupada leicht zornig wurde, ist seine Oberlippe gezittert. Wenn Prabhupada etwas schwerer zornig wurde, dann hat er sehr laut gesprochen. Und wenn Prabhupada ganz zornig war, hat er jemanden ignoriert. Das war schon Pralaya, die Vernichtung des Universums. Also dann war in dem Sinne, dann war also nicht mal der Wunsch zu, dann war der, weswegen ich das sage, ist Wertschätzung ist da, auch wenn man muss. Und solange Wertschätzung da ist, wird man natürlich den anderen hinweisen auf das, was er verkehrt macht. Und so. Aber was du auch sprichst, ist auch wieder was ein bisschen was anderes. Du sprichst von dem, ja, diesen höheren und niederen Sachen. Wenn eine Freundschaft da ist, kann man einen Höhergestellten sehr leicht hinweisen. Aber wenn diese Freundschaft nicht da ist, ist es manchmal ein bisschen schwierig, weil man sehr oft erfahren hat, dass Höhergestellte sehr sauer werden, wenn man sie auf was hinweist. So, wir haben jetzt gehört, Krishna Nandini wünscht sich, hingewiesen zu werden, wenn sie Schönheitsfehler macht. Ja, können wir ja alle tun. Hare Krishna. So eine schöne Brauch, dass diese Tulsi-Pflanze bei der Bhagavatam-Vorlesung da ist. Das wird in Indien immer gemacht. Das ist eine nice Idee. Gut, dann wünsche ich euch heute einen wunderschönen Tag. Wir erwarten, glaube ich, viele Gäste. Das Sonntagsfest ist immer ein turbulentes Fest in unserem Zürcher Tempel. Ich freue mich schon sehr. Ich werde heute über die angespannte Weltsituation aus spiritueller Sicht sprechen. Eine schöne Vorlesung. Ich werde aus spiritueller Sicht über die Terroristen sprechen. Keine Angst, es klingt jetzt sehr wie, aber es ist hoffentlich schon auf. Ich werde viel aus dem Bhagavatam vorlesen. Gut, dann alles Gute. Srila Prabhupada ki jai, Kisi Gaur Nitai ki jai, Gaur Prema Nandi Hari Hari Bol.